hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiegedöns intern, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mit diesem Podcast sind wir ganz nah dran an den Themen der Stadtwerke, beleuchten Strategien und Zukunftsideen, aber auch aktuelle Herausforderungen, die den Stadtwerkechef und sein Team bewegen. Ich bin Simone Nettingsmeier und ich bringe euch heute wieder einmal zurück in die Wasserwelt. Worum geht's? Es geht um ein Thema, was uns alle angeht, die Verfügbarkeit von Wasser. Wie steht es darum? Das gucken wir uns heute hier gemeinsam an und ich habe dafür heute hier zwei Männer, die dieses Thema leben. Einmal den Matthias Sasse, Stadtwerkechef. Hallo Matthias.
Hallo Simone, hallo alle da draußen.
Und den Harald Vetter. Harald, stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörer. Liebe Zuhörerin, mein Name ist Harald Vetter. Ich bin seit 35 Jahren bei den Stadtwerken Lemgo zum Thema Wasser unterwegs, sowohl hier in der Stadt Lemgo als auch darüber hinaus im Kreis Lippe und auch in Nordrhein-Westfalen.
Ja, wenn wir mal auf dieses Jahr gucken, das ist ja schon ziemlich besonders, wenn es um Wasser geht. Wir hatten eigentlich seit November letzten Jahres nicht mehr so richtig große Regenmengen, dazu dieses Jahr schon einige Hitzetage. Wie seht ihr das denn? Wie steht es tatsächlich um die Verfügbarkeit von Wasser? Denn auch die Jahre 2018 bis 2022 hatten es ja schon in sich. Das waren auch Hitzejahre. Und da gab es ja schon einmal die Situation, dass über 80 Landkreise schon die Wasserentnahme einschränken mussten. Matthias, Lemgo war damals nicht dabei. Warum eigentlich nicht?
Ja, wir haben hier in Lemgo noch eine topografisch besondere Lage, muss man sagen. Wir haben eigentlich eine sehr gute Wasserverfügbarkeit und wir haben durch den Lemgoer Stadtwald eben auch ein tolles Trinkwasserreservoir, was uns in den Vergangenheiten immer auch über diese Dürreperioden hinweg geholfen hat. Aber das zeigt eben auch, dass das, was eben angesprochen, die Wasserpegelstände, da haben wir das letzte Mal auch 2018 die Höchststände gesehen. Und wir sehen eben auch, dass wir, obwohl wir eigentlich eine sehr wasserreiche Gegend sind, eben auch da drauf gucken müssen und dass das Wasser eben auch knapper wird.
Ja, wasserreich ist ein gutes Stichwort. Bisher galt Deutschland ja immer als sehr wasserreich. Harald, du bekommst von anderen Wasserversorgungsunternehmen ganz viel mit, hast Kontakte bis in die Ministerien hinein. Wie wird das Thema denn unter den Experten gehandelt? Was sagt denn die Insiderkreise? Was sagen die denn dazu?
Ja, die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung wird immer mehr eine Herausforderung. Aufgrund der doch stark wechselnden Niederschlagsverteilung über das Jahr hinaus kann es durchaus mal zu Engpässen in der Trinkwasserversorgung kommen, gerade bei den Oberflächengewässern, aber das setzt sich dann ja auch fort in die Grundwässer. Wir in Lemgo nutzen ja überwiegend Grundwasser zur Trinkwasserversorgung. Deswegen müssen wir schon sehr frühzeitig schauen, dass eben der Nachschub für das Grundwasser auch jederzeit gegeben ist. Das ist, wie du, Simone, ja eben schon gesagt hast, ja ganz prekär in 2022 gewesen. Da hatten wir absolute Niedrigstände auch in unseren Oberflächengewässern, sodass also auch die Wasserbehörden teilweise die Wasserentnahmen, wofür es eigentlich offizielle Entnahmerechte gibt, untersagt werden. Denn man wollte einfach verhindern, dass die negativen Auswirkungen auf die Ökosysteme und die Gewässer und natürlich auch auf die Trinkwasserversorgung möglichst gering bleibt. Hinzu kommt, dass sich ja auch das Nutzungsverhalten immer mehr ändert. Dadurch, dass wir kurze, heftige Niederschläge haben, haben wir Phasen, wo es sehr heiß ist, dann ist eben ein sehr großer Bedarf an Trinkwasser vorhanden. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen ihr Wasser für ihr tägliches Leben. Und gerade dann, wenn es heiß ist, das weiß jeder von uns aus eigener Erfahrung, dann wird häufiger geduscht und es wird mehr Wasser getrunken, was ja auch gut ist. Aber eben diese Ressourcen müssen einfach auch zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass ja dann auch die Kühltechniken in Unternehmen immer stärker auf Wasser umgestellt werden, sodass auch dafür Wasser gebraucht wird. Und wir müssen uns immer mehr Gedanken darüber machen, dass wir wirklich verantwortungsvoll mit unserem wertvollsten Lebensmittel dem Trinkwasser umgehen. Ja, hinzu kommt noch, dass unsere Niederschläge kurz und heftig sind. Das bedeutet, wir haben gar nicht mehr die schönen Phasen, wo das Wasser in Ruhe versickern kann, sondern in großen Teilen oberflächlich schon abfließt, ohne dass die Grundwasserspeicher damit aufgefüllt werden können. Wir sehen ja immer mehr Starkregenereignisse, wir sehen immer mehr Überflutungen und auch da sind wir als Wasserversorger und auch die Stadtplaner immer mehr gefordert, dafür Vorsorge zu treffen. Wichtig ist einfach, die Wasserverfügbarkeit zu sichern.
Wasserverfügbarkeit zu sichern ist bestimmt ein ganz wichtiges Stichwort. Aber ich würde gerne einmal noch zurückkommen zum Thema Oberflächenwasser, Regen und Grundwasser. Man stellt sich ja vor, Grundwasser ist unter der Erde so ein großer Teich, hätte ich jetzt fast gesagt, wo das Wasser drinsteckt. Dann regnet es mal, dann sickert das durch die Erde und das unten wird wieder schick aufgefüllt. Geht das so in den heutigen Zeiten, Harald?
Grundsätzlich ist das so. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass wir überwiegend in den Monaten November bis März die sogenannte Grundwasserneubildungsphase haben. Das heißt, von April bis Oktober ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt Wasserressourcen, die oben an der Erdoberfläche fallen, auch unten in die Grundwasserreservoire einzuleiten. Und wie wir ja alle wissen, hat es ja gerade in den jüngsten Jahren, vergangenen Jahren, ja auch die Situation gegeben, dass wir keinen Schnee hatten. Das Wasser konnte dann also nicht mehr langsam in den Untergrund versickern und damit die Grundwasserleiter entsprechend aufzufüllen. Und deswegen müssen wir auch sehen, dass wir zusätzliche Wasserspeichermöglichkeiten schaffen und uns darüber Gedanken machen, damit wir wirklich auch weiterhin unser Trinkwasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung haben.
Wenn wir jetzt nochmal zur Wasserverfügbarkeit kommen, Matthias, wie versucht ihr denn die Verfügbarkeit immer weiter zu sichern, auch gerade unter diesen Szenarien, die Harald geschildert hat?
Ja, das ist eine große Herausforderung. Also die, ich sag mal, bundesweit werden etwa 2/3 des Trinkwasserbedarfs aus Grundwasser gedeckt. Wir decken in Lemgo eigentlich ausschließlich aus Grundwasser. Und wir haben halt sind seit vielen Jahren unterwegs und sind einerseits dabei, die Hochbehälter so auszulegen, dass sie eben größer ausgelegt sind, um an sehr heißen Tagen auch große Wassermengen zur Verfügung stellen zu können. Das haben wir eben gehört. Wir haben dann eben einfach auch hohe Bedarfe durch Gartenbewässerung und ähnliche Dinge, das zur Verfügung stellen zu können. Bei der Brunnensanierung schauen wir eben auch, dadurch, dass wir immer stärker, auch schwankende Grundwasserpegel haben, dass wir die Pumpen tiefer ins Grundwasser reinhängen, um dann eben auch bei stark schwankenden Grundwasserständen noch ausreichende Wassermengen fördern zu können und natürlich auch viel Technik einsetzen, um beispielsweise Undichtigkeiten in dem Wassernetz auch früh aufzuspüren, weil es natürlich keinen Sinn macht, Wasser aus der Erde zu pumpen, was dann an irgendeiner Stelle möglicherweise irgendwo wieder im Kanal dann im Grunde über Oberflächen abfließt. Das sind Dinge, die wir im Grunde tun, um dann am Tagesende auch drauf zu schauen, auch für die Zukunft genug Wasser eben zur Verfügung stellen zu können.
Ja, vielleicht kann ich das gerade noch ergänzen. Wir als Wasserversorger sind gerade aktuell gefordert, auch mehr hinsichtlich des Risikos zu unternehmen. Der Gesetzgeber hat jetzt gerade in jüngster Zeit die sogenannte Trinkwassereinzugsgebiete-Verordnung erlassen. Ein ganz schwieriges Wort. Ich habe auch ein bisschen dafür üben müssen, das fehlerfrei aussprechen zu können. Aber dahinter steckt eine ganz ernste Sache. Es geht darum, einfach auch den Wasserversorgern die Möglichkeit zu geben, ihre Ressourcen zu schützen und dafür zu sorgen, dass auch in Notsituationen Wasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber die Wasserversorger jetzt verpflichtet, Notwasservorsorgekonzepte zu erstellen. Es wurden sogenannte Wasserversorgungskonzepte erstellt. Ja, es sind alles ganz viele Konzepte, aber es ist ganz wichtig, damit wir einfach auch zu jeder Zeit genügend Trinkwasser zur Verfügung haben und nicht, dass hier bei uns Menschen verdursten müssen, was ja ganz grausam wäre und gar nicht geht. Darüber hinaus sollen diese Programme dazu dienen, dass vermehrt im Vorfeld schon Untersuchungen durchgeführt werden im Wasser, um mögliche Risiken auch hinsichtlich Belastung von Schadstoffen oder eben auch verloren gehender Wassermengen, dass man dort entsprechend früh reagieren kann. Matthias hat es ja eben nochmal betont, dass wir hier überwiegend die Grundwassergewinnung haben. Und das bedeutet, wir haben einen sehr, sehr langen Vorlauf, bis das Wasser unten in den Grundwasserleitern ankommt und wir dieses Wasser dann für Trinkwasserzwecke nutzen können. Hier in Lemgo reden wir also von 1-40 Jahre im Schnitt, die das Wasser braucht, um in die Grundwasserleiter zu gelangen.
Wahnsinn, 40 Jahre ist ja schon richtig lange, ne? Meine Güte. Okay, aber du sprachst eben auch von Verschmutzung. Und wenn man sich jetzt so ein Risikomanagement anschauen mag, da gibt es doch einiges an Risiken, was da kommen kann. Ich habe mal so ein paar Zahlen dazu rausgesucht. Wenn man sich die Gewässer in Deutschland anguckt und in der Europäischen Union, da sieht man, dass in der EU nur 40% der Oberflächengewässer in wirklich richtig gutem Zustand sind. Und in Deutschland sind es nur 8% der Flüsse und 25% der Seen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da oben ist es schon nicht so ganz sauber, was kommt denn dann da unten im Grundwasser an? Ist das denn dann sauber genug?
Also vielleicht kann ich da ein paar Sätze zu sagen. Also wir haben natürlich eine ganze Reihe von Gefahren für Grundwasser. Das sind Phosphate, Nitrate durch Düngemittel, die Phosphate durch Reinigungsmittel. PFAS ist ein neues Thema, was immer wieder aufkommt. Und inzwischen auch Arzneimittel und viele Dinge, die wir eben einfach auch in unserem Alltag zu uns nehmen. Auch Kontrastmittel bei ärztlichen Untersuchungen. All das landet im Abwasser. Und all das kann natürlich dann am Tagesende auch potenziell ins Grundwasser gelangen. Und das ist am Tagesende genau dieses Thema des Schutzes, dafür zu sorgen, dass das eigentlich eben nicht passiert oder gar nicht passieren kann oder nur in ganz geringem Maße passieren kann. Da wird eine Menge am Tagesende für getan.
Was macht ihr denn in Lemgo konkret für diesen Grundwasserschutz?
Ja, wir haben einmal seit vielen Jahren eine Kooperation mit den Landwirten. Da kann sicherlich Harald gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Er ist da sehr engagiert mit vielen Partnerinnen und Partnern, auch hier im Kreis. Die Stadt beispielsweise hat im Klärwerk auch eine neue Reinigungsstufe gebaut, wo auch Arzneimittelrückstände eben rausgefiltert werden, so dass eben diese Mittel auch gar nicht mehr das Grundwasser oder ins Grundwasser gelangen können. Das sind Schutzmaßnahmen, die es natürlich insgesamt gibt und die auch an der Stelle wirken.
Ja, du hast gerade die Kooperation Landwirtschaft-Wasserwirtschaft angesprochen. Eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wir haben ja eben schon erwähnt, dass es ein sehr langer Zeitraum ist, bis das Wasser von der Oberfläche unten in den Grundwasserleitern ankommt. Und deswegen ist es ganz wichtig, was ich oben schon vorsorglich getan habe, brauche ich unten nicht wieder reparieren oder beseitigen. Und diese Kooperation hat den Schwerpunkt, eine gewässerschonende Landbewirtschaftung zu erreichen, ohne Ertragseinbußen für die Landwirtschaft. Wir sind auf der einen Seite ja ein Stück weit Konkurrenten, die Wasserwirtschaft und die Landwirtschaft, aber genau das wollten wir einfach von Anfang an vermeiden, sondern wir wollen kooperativ gemeinsam dieses Wasser nutzen, ohne dem anderen jeweils einen entsprechenden wirtschaftlichen Schaden zuzuführen. Und bei der Kooperation ist es so, dass wir dort angestellte Beraterinnen und Berater haben, die von der Wasserwirtschaft finanziert werden. Diese Beraterinnen und Berater sind unterwegs und nehmen in bestimmten Zeitabständen Bodenproben, Wasserproben und lassen die Untersuchungen. Und auf Basis dieser Untersuchungen werden dann Beratungsempfehlungen hinsichtlich der Düngung, hinsichtlich des Anbaus der Kulturfrüchte erteilt, um somit eben das Wasser, was wir letztlich als Trinkwasser nutzen, möglichst sauber und rein zu halten. Denn das können wir uns ja hier in Lemgo auch auf die Fahne schreiben, dass unser Wasser nahezu unbehandelt, so wie es vorgefunden wird, in das Verteilnetz der Stadtwerke Lemgo eingespeist wird. Die Landwirte sind sehr dankbar dafür, dass diese Beraterinnen und Berater ihnen zur Seite stehen, damit sie eben auch da aus der Schusslinie herauskommen. Darüber hinaus müssen wir aber im Moment in Nordrhein-Westfalen feststellen, dass gerade auch Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln dem einen oder anderen Wasserversorger zunehmend Probleme bereiten. Das sind sogenannte Metabolite oder Abbauprodukte von alten Pflanzenschutzmitteln, die vor vielen Jahren mal aufgebracht wurden und auch sehr, sehr schwer nur aus dem Trinkwasser herauszufiltern sind. Da ist im Moment ein großes Augenmerk, trifft uns hier in Lemgo noch gar nicht, hier in Lippe, soweit ich weiß, nur an einem kleinen Punkt. Aber wir sehen, es werden immer mehr Herausforderungen auf uns als Wasserversorger zukommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns mit der Sicherung der Qualität des jetzigen Trinkwassers kümmern und uns damit auseinandersetzen.
Sicherung ist vielleicht auch noch gerade als Ergänzung ein Beispiel. Es gibt also auch beispielsweise Trinkwasserschutzzonen direkt um die Brunnen herum. In der Trinkwasserzone 1, das ist quasi direkt um den Brunnenkörper. Das sind die Gelände, wenn man spazieren geht, die immer eingezäunt sind, wo so ein Häuschen steht und man so ein paar Brunnendeckel sieht, wo man gar nicht auf das Gelände drauf kann. Das ist im Grunde diese Schutzzone 1, wo wir eben, wenn dort irgendwas, Chemikalien, Ölunfall oder irgendwas passieren würde, hätten wir das sofort im Brunnen drin. Darum sind diese Bereiche eben besonders geschützt. Dann gibt es eine Brunnenzone 2 oder eine Wasserschutzzone 2. Dort geht man davon aus, dass es bis zu 50 Tage dauert oder mindestens 50 Tage dauert, bis Verunreinigungen das Wasser erreichen würden. Würde dort also etwas passieren, hätten wir immer noch Möglichkeit zu reagieren, um das Grundwasser zu schützen. Und alles darüber hinaus ist dann im Grunde die Schutzzone 3, wo dann also eben auch ein Augenmerk drauf gelegt wird, dass wenn dort etwas passiert, man entsprechend reagiert und das wird auch entsprechend überwacht und da arbeiten wir mit Behörden sehr eng zusammen, um dann eben auch Verschmutzung im Grundwasser zu vermeiden.
Ja, wichtiges Thema. Heißt aber ja auch, dass die Menschen sich zu Hause relativ gut darauf verlassen können, dass ihr das im Blick habt, auch in diesen herausfordernden Zeiten, da richtig was zu tun. Aber wenn wir jetzt mal Richtung den Menschen gucken, die in Lemgo wohnen, was können die denn eigentlich beitragen zum Gewässerschutz oder auch dafür, dass eben die Wasserverfügbarkeit auch morgen funktioniert? Was meint ihr?
Ja, also es fängt bei ganz praktischen und banalen Beispielen an. Das ist die klassische Regentonne, die halt eben nach Regen dann auch dazu dienen kann, in den trockenen Zeiten den Garten zu bewässern und eben nicht Grundwasser, also sprich Wasser aus dem Hahn zu nutzen. Und dann gerne auch nicht nur eine Regentonne aufstellen, sondern auch mehrere. Der Trend geht auch immer stärker zu Zisternen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn entsprechende Zisternen aufgebaut werden, dann kann mit diesen Wassermengen nicht nur der Garten bewässert werden, damit können auch Toiletten gespült werden, wenn man das entsprechend vorbereitet hat. Und das sind dann also, ich sag mal, die ganz konkreten Dinge. Also bewusster Umgang mit Trinkwasser, das fängt bei den Kindern an, denen das auch beizubringen, das Wasser nicht beim Zähneputzen laufen zu lassen. Also die ganz einfachen Dinge helfen hier sehr viel, um auch, ich sag mal, große Mengen an Trinkwasser zu sparen.
Ja, darüber hinaus hattest du ja eben auch noch andere Dinge angesprochen, die möglichst nicht ins Wasser gelangen sollten. In vieler Mund ist ja im Moment das PFAS, polyfluorierte Kohlenstoffverbindungen, die zum Beispiel in Kleidung vorkommen, teilweise auch in beschichteten Pfannen, vor einiger Zeit auch als Löschmittel bei der Feuerwehr eingesetzt wurde. Und hier kann man nur den guten Rat geben, verzichtet auf Bekleidung, auf Materialien, auf Mittel, wo eben PFAS enthalten ist, damit eben dieses schwer abbaubare Produkt auch wieder aus den Wässern verschwindet. Das Thema Pflanzenschutz begleitet uns ja auch schon über viele Jahrzehnte. Man denkt immer, das ist ein Thema der Landwirtschaft. Ja, vielleicht vorrangig, aber Auch im heimischen Garten sieht man hin und wieder, dass auch das Pflanzenschutzmittel angewandt wird. Und da kann man nur empfehlen, überlegen Sie, ob es nicht doch Alternativen gibt zum Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Und ich kann berichten, auch aus unserer Kooperation Landwirtschaft, dort sind wir dabei, ein neues Ausbringungsverfahren einzuführen und zu testen, mit dem wir bis zu 90% der bisher aufgebrachten Wirkstoffe reduzieren können. Man nennt das Spot Spraying, das heißt, der Ackerboden wird abgescannt und dort kann man dann erkennen, welche Pflanze wo steht. Und wenn es sich um eine Nicht-Kulturpflanze handelt, die unerwünscht ist, kann diese ganz gezielt mit einem ganz kurzen Strahl entsprechend behandelt werden und damit eben den Ertrag für die Landwirte zu optimieren. Darüber hinaus ist ja immer wieder ein großes Thema Arzneimittel im Abwasser. Bitte vermeiden Sie, Medikamente ins Abwasser zu geben. Es gibt andere Möglichkeiten der Entsorgung, zum Beispiel über die graue Tonne. Bei Farb- und Lackresten bitte darauf achten, diese nicht auch im Abwasser zu entsorgen, sondern bei den örtlichen Wertstoffhöfen abzugeben. Dort gibt es überall diese Gelegenheiten und diese Höfe sorgen dafür, dass diese Stoffe dann auch ordnungsgemäß entsorgt werden. Darüber hinaus, wir sprachen ja auch grundsätzlich über die Situation in einer Stadt. Auch die Kläranlagen werden immer besser. Die Kläranlagen sind jetzt gefordert, die vierte Reinigungsstufe einzubauen. Teilweise ist das schon geschehen. Das heißt, auch das Phosphat aus dem biologischen Kreislauf entnommen wird und nicht in die Umwelt gelangt. Und da wird es auch in Kürze noch weitere Auflagen geben. Im Moment ist im Mund der Fachleute der Begriff Kahl. Kahl heißt kommunale Abwasserrichtlinie. Da wird also nochmal weiter definiert, wie Kläranlagen zukünftig zu arbeiten haben, damit eben die Oberflächengewässer, Simone, du hattest es ja eben auch schon angesprochen, dass sie ja doch durchaus stark belastet sind, dass eben die Belastung auch aus den Oberflächengewässern und aus den Seen weiter zurückgehen können.
Ja, die Toilette ist eben keine Mülltonne, das kann man da einfach nochmal subsumierend drunter schreiben. Solche Dinge gehören eben da nicht rein und machen den Kläranlagen auch große Probleme, im Grunde diese Stoffe alle wieder rauszubekommen. Vielleicht noch ein Hinweis zur Flächenversiegelung. Wir haben eben über viele landwirtschaftliche Flächen gesprochen. Also überall dort, wo Wasser versickern kann, ist es auch potenziell grundwasserbildend. Das ist gut. Wir erleben aber auch durchaus den Trend, dass alles Mögliche versiegelt wird, gepflastert, geteert oder anderweitig genutzt. Auch da ist natürlich jeder aufgefordert, eben auch auf dem heimischen Grundstück zu gucken, wo kann ich Flächen entsiegeln oder Versiegelung vermeiden. Auch da gibt es heute inzwischen pfiffige Konzepte, um am Tagesende möglichst wenig Fläche zu versiegeln. Das spart einmal auch Gebühren, weil man eben weniger Gebühren dafür zahlen muss und gibt eben dem Wasser, das vom Himmel fällt, die Möglichkeit, ins Grundwasser zu gelangen, dadurch, dass es eben versickern kann und nicht über Kanäle oder Flüsse abgeführt wird.
Und damit wären wir ja wieder ein bisschen zurück zum Anfang unseres Podcastes, nämlich, dass man ja durchaus auch zu Hause was dafür tun kann, dass, wenn Starkregenereignisse kommen, eben mit solchen entsiegelten Flächen vielleicht auch tatsächlich das Wasser ein bisschen gehalten werden kann auf dem eigenen Grundstück, dass es dann auch einsickern kann in den Boden und damit eben auch wieder zur Grundwasserbildung, Neubildung beitragen kann. Das wäre doch eigentlich eine tolle Sache, wo auch jeder dazu beitragen könnte, ne? Ja. Gibt es denn sonst Initiativen hier in Lemgo, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wo ihr sagt, das wäre aber auch noch mal ein Blick wert, da noch mal kurz drüber zu sprechen?
Ja, ganz klar im Fokus steht natürlich die nachhaltige Sicherung der Wasserversorgungsanlagen über verschiedene Möglichkeiten, die wir ja im Laufe des Gesprächs aufgezeigt haben. Dieses Thema wird uns immer mehr beschäftigen. Darüber hinaus gibt es auch Initiativen, zum Beispiel wie Wassersparen in der Schule, dass also schon sehr früh Schülerinnen und Schüler an dieses Thema bewusster Umgang mit Trinkwasser herangeführt werden. Dann arbeiten wir an weiteren Kooperationen mit allen, die Wasser in irgendeiner Form nutzen, sei es nun im privaten, im persönlichen Bereich oder auch im gewerblichen Bereich. Dann gibt es aufgrund der angespannten Situation bei den Niederschlägen weitergehende Überlegungen hinsichtlich Bau von möglichen Verbundleitungen. Das Thema ist jetzt nicht so ganz akut hier in Lemgo, aber hier in der Region wird darüber durchaus nachgedacht. Und nicht zuletzt wird auch die Erkundung möglicher neuer Wassergewinnungsanlagen vorangetrieben, um zu schauen, ob es noch Ressourcen gibt, die im Fall des Falles zu nutzen wären, falls es mal eng würde.
Ja, das ist ja jede Menge. Okay, was wollt ihr denn den Menschen in Lemgo noch mit auf den Weg geben am Schluss unseres Podcasts? So ein bisschen Appell hatten wir ja eben schon, aber wohin soll es denn gehen, Matthias?
Ja, also ich glaube, man kann das in einem Satz umschreiben. Wasser braucht Gemeinschaft. Das funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Das ist einer der wichtigen Punkte, der bewusste Umgang. Ich glaube, dass in jedem Haushalt 10, 15, vielleicht auch 20% Wasser einsparbar sind. Wir wollen gar nicht appellieren, dass man sich mit dem Waschlappen waschen soll. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach um den bewussten Umgang an dieser Stelle. Das würden wir uns am Tagesende wünschen. Verschmutzung vermeiden, Verbrauch vermeiden, Entsiegelung betreiben, das wären Dinge, für die wir eben am Tagesende die Werbetrommel rühren. Und dann glauben wir auch, dass wir gemeinsam mit den Dingen, die wir beschrieben haben, eine sichere Wasserversorgung auch in der Zukunft zur Verfügung stellen können. Aber es geht nicht ohne, dass alle Bürgerinnen und Bürger da eben an der Stelle auch mithelfen.
Ja, und wir als Stadtwerke können euch versprechen, dass wir alles daran setzen, dass ihr auch, wenn ihr morgen früh wieder den Wasserhahn aufdreht, frisches, sauberes Wasser aus eurem Wasserhahn bekommt.
Wow, das ist ein richtig großes Versprechen, finde ich. Wie schön. Ja, aber was nehmen wir heute aus diesem Podcast mit? Wasser ist kostbar. Und auch wenn Lemgo bisher durch jeden trockenen Sommer sehr gut hindurchgekommen ist, selbstverständlich ist es nicht. Es braucht jede Menge Planung, es braucht Strategien, es braucht Partnerschaften und es braucht natürlich auch euch da draußen, die alle mitziehen. Also ich sage erstmal herzlich Danke an euch beiden, an Matthias Sasso und Harald Vetter für die vielen Einblicke, die ihr uns hier gegeben habt, in den Profibereich, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber mein Dank geht natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ja, und wer in diesem Sommer nicht nur ins Freibad geht, sondern auch zu Hause einen Pool betreibt, der sollte sich die nächste Folge von Energiegedöns nicht entgehen lassen. Denn da haben wir Christian Pichuta zu Gast, den Badleiter des Olé. Ein Wasserprofi durch und durch, wenn es um Badegewässer geht. Und der hat natürlich jede Menge Tipps für euch, wie ihr vielleicht auch euer Poolwasser gut durch den heißen Sommer bekommen könnt. Also bleibt interessiert und klickt euch wieder ein.